Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Spiegel aus Bischofshofen in Österreich. Und obwohl heute Samstag ist, ist es theologischer Freitag. Sie wissen, gestern war was anderes so wichtig, das musste ich vorziehen, aber heute kommt die dritte Folge im Rahmen eines Schnelldurchgangs der Religionswissenschaften, Entwicklung der Religionen. Der erste Teil hat sich beschäftigt mit der primitiven Religiosität, dem Fehlen des Bewusstseins des Todes. Der zweite Teil beschäftigte sich mit dem zum Beispiel klassischen griechischen Glauben, klassischen römischen Glauben, der Idee, dass die Götter primär einmal zu fürchten seien und dauernd versöhnt werden müssen. Der heutige Teil ist was Eigenartiges. In der Gesamtdarstellung der Religionen gibt es eine ganz einfache Grundregel. Es beginnt ganz primitiv und Zeichen für die primitive Religiosität ist, dass die Idee des Todes einfach fehlt. Aus. Das ist die Ebene der Seelenwanderung. Bitchen tun es mir angefallen, sagen sie dazu nie Reinkarnation. Das wäre einfach so falsch, das kann man sich gar nicht vorstellen, was Reinkarnation ist, kommt heute. Also Seelenwanderung. Irgendwo stirbt und gleich lebt es als was anderes weiter. Und das modifiziert sich dann ein bisschen im Rahmen des Totemismus, wo man also dann nur noch so hin und her springt vom Menschen zum Totemtier und zurück. Und dann auch irgendwelche Zwischenstadien unter Umständen hat, so Übergangsbereiche, wo das sind diese Geistergeschichten, also da hängt so ein Geist um, weil ihm irgendeine Energie fällt, um wirklich zu diesem Totemtier werden zu können. Und dann kommt der große Bruch vom sogenannten zyklischen, also kreisförmigen Denken, entwickelt sich die Menschheit plötzlich weiter zum linearen Denken. Das lineare Denken haben wir dann schon zum Beispiel im griechischen und im römischen Glauben, natürlich im Glauben der drei großen Buchreligionen, Judentum, Christentum, Islam, in der Folge der Entstehung. Und das heißt, man hat einen Geburtstag und man hat einen Todestag. Und man kommt nicht wieder aus. Das ist eine Entwicklung, die ganz klar ist und die witzigerweise damit Hand in Hand geht, dass ein Mensch plötzlich von Ich spricht. In der Tat ist das Sprechen vom Ich eine gigantische sprachliche Neuerung. Das Verständnis des Ich-Bewusstseins, des Selbstbewusstseins, einen Begriff, den wir witzigerweise meistens bei uns falsch verwenden. Selbstbewusstsein bedeutet, ich bin mir meiner selbst bewusst. Das heißt noch nicht, ich bin stolz auf mich oder sonst irgendetwas, ist ein unglaublicher Sprung in der Menschheitsgeschichte und geht ganz eindeutig Hand in Hand mit einer ganz gravierenden Veränderung der Religiosität. Jemand kommt auf die Welt und er stirbt und dann weiß man nicht. Damit werden wir uns in einer Woche weiter beschäftigen. Nun haben wir auf dieser Welt einen einzigen Ort, gute Ort ist relativ groß, ist der ganze indische Subkontinent, wo das anders gelaufen ist. Und zwar gibt es dafür eine sehr, sehr einfache Erklärung. Wir haben einen riesigen indischen Subkontinent und dort leben Leute. Diese Leute sind noch im Stadium der primitiven Religiosität. Also die haben sich nicht wirklich weiterentwickelt. Plötzlich kommen aus dem Norden Eroberer daher, die eine Sprache sprechen, die zum Beispiel dem archaischen Griechisch sehr ähnlich ist, auf gut Deutsch die Indogermanen, also die eine Hälfte zieht weiter nach Europa, die andere Hälfte geht über den Pamir-Pass oder irgendwo weiter über die Berg drüber und landet im indischen Subkontinent. Diese Leute, und das ist das Spannende dran, sind weiterentwickelt. Sie leben bereits im Zustand des Selbstbewusstseins, sie leben bereits im Wissen der Linearität, also Geburtstag, Todestag, aus. Diese höher entwickelten indogermanischen Einwanderer, Kuhhirten allesamt, machen die Einwohner des indischen Subkontinents innerhalb kürzester Zeit fertig, sind wahrscheinlich besser bewaffnet, sind besser organisiert kriegstechnisch, sind wahrscheinlich einfach ein Volk, während die einheimischen Inder noch irgendwie so auf Stammesbasis herumgegurkt haben. Und ja, aus. Ende, eine Ruhe ist. Und jetzt passiert anscheinend innerhalb relativ kurzer Zeit eine Religionsmischung. Man stellt sich Folgendes vor, also der große indogermanische Krieger hat jetzt die kleinen Draviden fertig gemacht, lässt die Sklaven arbeiten und dann passiert ja immer das Gleiche, er ist faul. Er sitzt daheim, seine Frau ist auch faul, sitzt auch daheim, die Kinder sind lästig. Das heißt, für die Kinder wird immer eine einheimische Kinderfrau angestellt, also nicht wirklich angestellt, wahrscheinlich einfach versklavt, die hat sich jetzt um die Kinder zu kümmern. Und stellen wir uns vor, da hupft der kleine Indogermane in der Gegend herum, hat sein Lieblingshaustier, keine Ahnung was der hat, ein Mungo oder so irgendwas, und der Mungo ist tot. Und der kleine Indogermane heult. Und sein dravidisches Kindermädchen, die kleine Schwarze, sagt zu dem Burm, na, sei nicht traurig, schau, da ist deine Mungo, Hansi, der Furchtbare, lebt ja jetzt eh weiter, schau da, die Blume, das ist er jetzt. Das ist eine sehr einfache Vorstellung und jetzt kommt es zu einer Mischung. Auf der einen Seite gewöhnen sich diese Indogermanen plötzlich sozusagen eine primitivere Religionsstufe wieder an, nämlich die, dass es eine Seelenwanderung gibt. Auf der anderen Seite sind sie schon so weit, dass sie sagen, es ist ja ein Blödsinn. Also müssen wir eine Begründung finden. Und diese Begründung finden sie in etwas, das heißt Karma. Das Karma ist ein Weltgesetz, das ist physikalisch und ist so, du häufst was an. Entweder häufst du gute Dinge an oder schlechte Dinge an. Was jetzt mehr ist, entscheidet darüber, als was du wiedergeboren wirst. Das ist jetzt also keine zufällige Seelenwanderung mehr, sozusagen der kleine Mungo stirbt und es ist gerade der Platz von einer Blüten frei, na, sondern das hat jetzt eine Gesetzlichkeit. Diese Gesetzlichkeit nennen wir Karma und da ergibt sich jetzt sehr, sehr schnell und das ist jetzt natürlich für diese Indogermanen auch sehr, 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 sehr günstig, eine Gesellschaft, religiöse Begründung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Sprich, du hast also ganz hochstehende Lebewesen, das Höchste, was du sehen kannst, ist die Kuh, ganz einfach. Die Kuh frisst Grünzeug, tötet also nichts und ernährt alle. Wir sind also noch in diesem Bereich drinnen, wo die Indogermanen eigentlich von Milch- und Milchprodukten leben. Das haben sie sicher sehr, sehr lang getan. Also ist das offenkundig das beste Lebewesen in der Welt. Dann hast irgendwo in der Mitte drinnen so die Menschen stehen und ganz, ganz unten hast so widerliche Viecher stehen, von denen diese indogermanischen Einwanderer sicher auch völlig überfordert wurden. Das sind also Giftschlangen, die haben es aus dem sibirischen Bereich nicht gekannt. Und Skorpione und Spinnen und solches Zeugs, also so widerliches Zeugs halt, wo es drauf trittst und das beißt und so weiter und so fort, das ist ganz unten. Und jetzt kommt das Spannende dazu, dass auch die Menschen noch untergliedert werden in die sogenannten Kasten. In der altindogermanischen Sprache des Sanskrit heißt Kasta schlicht und ergreifend Farb. Bezieht sich natürlich zunächst einmal auf die Hautfarb. Blond, blauäugig oder wo es auch immer, auf jeden Fall hell. Gut, weil Indogermane und hat einen Speer in der Hand und der schlockt an kleinen braunen dravidischen Ureinwohner. Daraus ergibt sich jetzt die 3,5 Kasten Indiens. Zunächst einmal an erster Stelle logischerweise die Krieger, dann auch die Priester, dann die Bauern. Die Bauern sind natürlich die Einheimischen, ist klar. Und dann gibt es in vielen Gegenden noch so Leute, die man eigentlich gar nicht braucht, die man nur für Gelegenheitsarbeiten heranzieht, das wären dann die Unberührbaren, die sind eigentlich kastenlos. Deswegen habe ich vorhin gesagt, 3,5 Kasten. Als sich das ganze System settelt, es gibt keine Aufstände mehr und so weiter und so fort, das ist auch sehr witzig, passiert eine Veränderung. Die wichtigste Kaste wäre die der Priester, die zweite die der Krieger, die dritte die der Bauern. Die Bauern sind eben die Einheimischen. Und das kann man jetzt sehr, sehr gut erklären und damit hat sich die Sache. Woher wissen wir das? Es gibt ein unglaublich schönes, spannendes Epos, das können Sie versuchen zu lesen. Es gibt immer wieder Ausgaben davon, dann wieder schlechtere Ausgaben, wieder bessere Ausgaben. Das ist das Mahabharata. Das Mahabharata erzählt aus Urzeiten einen Kampf zwischen zwei Familien, der sozusagen am Schluss die ganze Welt umfasst. Und in diesem Kampf drinnen gibt es einen Abschnitt, wo der älteste der guten Brüder, es sind sieben gute Brüder und 99 böse Brüder, der sieben guten Brüder steht dort und steht auf seinem Streitwagen und plötzlich will er nicht mehr. Er will nimmer. Er will ganz einfach nimmer. Er schaut auf das Schlachtfeld hinaus und sieht dieses unendliche Leid und sagt, jetzt reicht's mir. Jetzt tue ich nimmer. Interessanterweise beginnt jetzt sein Wagenlenker zu ihm zu reden und stellt sich vor, es ist der Gott Krishna. Er erzählt ihm dann alle möglichen Dinge. In der Kurzform, in der Urform dieses Abschnittes geht es am Schluss darum, dass der Arjuna, der Oberheld, wieder seine Waffen nimmt und beginnt zu kämpfen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil er verstanden hat, dass es sein Karma ist, zu kämpfen. Sie merken, Karma hat etwas ähnlich, ist sozusagen eine Art Überschicksalsbegriff. Dieser Art Überschicksalsbegriff ist eine Geschichte, die Indien bis heute total prägt. Wenn zum Beispiel die Mutter Teresa angefangen hat, irgendwelche Sterbenden auf den Straßen von Bombay einzusammeln, dann ist das ein typisch christlicher Gedanke. Im Hinduismus ist es völlig unverständlich, weil die Tatsache, dass der jetzt dort liegt, etwas damit zu tun hat, dass der im vorigen Leben irgendwie ein grausiger Mensch war oder was war immer, was er war, was weiß ich, war von mir so eine heilige Kuh, hat aber gern irgendwelche Ameisen zertrampelt. Das heißt, der verdient es, dass der dort auf der Straße stirbt. Es ist sogar relativ unsinnig, dem zu helfen, ist sogar gemein für ihn, weil wenn er jetzt ordentlich leidet, dann hat er eine Chance auf eine bessere Wiedergeburt. Nun, diese ganze Geschichte, dieses an sich nicht so lange Gespräch zwischen Arjuna und Krishna ist im späteren vollkommen überarbeitet worden. Das möchte ich jetzt unbedingt sagen. Es ist eigentlich völlig unsinnig und unmöglich, von einem Hinduismus zu reden. Erst einmal ist es vollkommener Blödsinn aus dem einfachen Grund, weil Hinduismus Bezeichnung der englischen Kolonialbehörden war für alle, die hinter dem Indus wohnen, was ja, wenn man zum Beispiel in Indien steht und über den Indus drüber schaut, zum Beispiel die Iraner, die Türken und eigentlich auch die Europäer sind. Also es ist schon die Vorstellung, von welcher Seite schaue ich überhaupt. Und zweitens einmal kann ich diesen gigantischen Komplex an Religionen, die es da einheimisch in Indien gibt, überhaupt nicht beschreiben. Ich kann nur eines sagen, deswegen sprechen wir heute nicht mehr von Hinduismus, sondern immer von den Religionen Indiens. Ganz, ganz viele dieser Religionen Indiens haben das Kriterium des Karma. Das ist das Zentrale, und sie haben auch die allermeisten, nicht alle, eine Hoffnung, nämlich, dass man dieses Karma, dieses Rad der Wiedergeburt zu einem Ende bringt. Das heißt, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, kein Inder würde jemals sagen, na, es ist so super, dass ich wieder auf die Welt komme. Sondern jeder sagt, mei, ist es furchtbar, dass ich wieder auf die Welt komme, weil das heißt, ich werde auch wieder leiden und sterben. Ich möchte diesen ganzen Scheiß hinter mich bringen. Im Hinduismus, soweit es den überhaupt gibt, gibt es die Idee, dass ein Mensch, der Yoga übt, und Yoga ist nichts anderes als eine religiöse Übung. Yoga ist nicht, bitte, dass sie einen Kopfstand machen. Yoga ist genauso einem Bettler was geben, für die Armen zu kochen, den Tempel zu putzen. Also Yoga heißt nichts anderes als eine religiöse, verdienstvolle Übung. Damit kann man schön langsam so hochkommen, dass man ins Atman eingeht. Das Atman ist die Weltseele. Das ist das, was sozusagen alles durchdringt. Der Mensch verliert seine Individualität. Das ist die große Hoffnung des Hinduismus. Nun hat es da einen netten jungen Mann gegeben, namens Gaudama Siddhartha, später genannt Buddha. Und der hat eine neue Religion erfunden. Stimmt nicht ganz. Er hat eine Reform des Hinduismus ausgelöst, die sehr lange sehr erfolgreich war. Heute in Indien verstorben ist, warum werde ich nur am Schluss sagen, aber in Ostasien noch sehr, sehr verbreitet ist. Und ich betone jetzt nur eine Geschichte bitte des ganzen Buddhismus, weil mir das so furchtbar auf die Nerven geht, wenn wieder irgendein Witzbold sagt, er ist Hindu, weil er glaubt ja an die Wiedergeburt und er weiß ja, dass er eine Hexe war im Mittelalter, die verbrannt worden ist. Wenn ich einen Schilling kriegen darf für jeden, der mir das schon erzählt hat, dass er im Mittelalter als Hex verbrannt worden ist, kannst du dir gar nicht vorstellen. Na, wurscht. In der Tat, sagt dieser gute Gautama Siddhartha, das ist ein Blödsinn. In der Tat besteht die zentrale Reform des Buddhismus darin, dass die Wiedergeburtsvorstellung des Hinduismus, also eine Person, wird je nach Karma, besser oder schlechter, wiedergeboren, absolut total abgelehnt wird. Es wird keine Person wiedergeboren, auf keinen wie immer geordneten Fall, meine Lieben. Was wiedergeboren wird, ist ganz was anderes. Das ist jetzt wird sprachlich ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall merken wir uns eines. Im Buddhismus, die zentrale Lehre des Buddhismus besteht darin, dass die Person nicht wiedergeboren wird. Es wird wiedergeboren die Gesamtheit ihrer Handlungen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein lieber Pfarrer bin und zu ganz vielen Leuten lieb bin und vielleicht einmal ein Kirchenbau, keine Ahnung, einen Podcast mache, dann wird das Substrat meiner Handlungen wiedergeboren. Also vielleicht wäre ich im nächsten Leben Chef vom ORF oder vom ZDF oder so irgendwas. Okay? Das ist Reinkarnation. Reinkarnation unterscheidet sich von der Wiedergeburt dadurch, der Buddhismus vom Hinduismus dadurch, dass die Person nicht wiedergeboren werde. Als Buddhist werde ich nicht wiedergeboren. Ich stirb einfach aus. Aber meine gesamten Erfahrungen werden mit einem neuen Lebewesen zusammen, einem neuen Menschen zusammen, das ist ganz wichtig, es geht nur noch um Menschen, mit einem neuen Menschen wiedergeboren. Jetzt kann es natürlich so eine angenehme Erfahrung sein, wie hier Pfarrer zu sein, überhaupt Pfarrer zu sein, ist was Wunderschönes. Und zum Beispiel Podcasts zu machen, dann wird es ein netter, freundlicher Generaldirektor, sagen wir von der ARD oder BBC oder sonst irgendwas. Es gibt natürlich auch andere Sachen, ich habe keine Ahnung, was noch auf mich zukommt, vielleicht werde ich irrsinnig lang furchtbare Schmerzen haben. Auch das wird als Erfahrungswert wiedergeboren. Es sind nicht nur die Handlungen, sondern auch die Erfahrungen. Das ist Hinduismus. Und da jetzt Menschen auf die Welt kommen, die haben also unglaublich belastende Erfahrungen sozusagen aus vorigen Leben mitgenommen. Diese selbigen möchten natürlich auch eine Erlösung haben. Die Erlösung gibt's und sie gibt's durch die Erleuchtung. Nicht mehr durchs Yoga, also durch verdienstvolle Handlungen, sondern durch Erleuchtung. Deswegen ist es das Typische für den Buddhismus, das Klosterwesen, das Meditieren, der Versuch der Vervollkommnung der eigenen Person, die so lange getrieben wird, bis plötzlich von außen her blitzartig eine Erleuchtung daherkommt. Beide Religionen, sowohl das, was wir falsch, aber halt irgendwie Hinduismus nennen, als auch Buddhismus, haben in der Folgezeit eine riesige Veränderung erfahren. Deswegen sprechen wir ja eben auch von den Religionen Indiens. Hochhinduismus, den du heute hast, ist eine Philosophie. Eine Philosophie, die sich unglaublich viel auch mit Mathematik beschäftigt. Der Grund, weshalb die Inder so schweinegut sind mit Computergeschichten, besteht darin, dass Hinduismus in unfassbar viel Lernen und Diskutieren besteht. Es ist eine Philosophie und es werden auch schon kleine Inder, so sie halbwegs nicht am Verhungern sind oder so irgendwas, und in einer dieser vielen, vielen Hinduismus-Teilformen, die sich dem Philosophischen zugewandt haben, von klein auf bearbeitet mit höchst komplexen philosophischen Fragen, naturwissenschaftlichen Fragen, mathematischen Fragen. ganz typisch für den Hinduismus ist Lernen, 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 Rechnen, 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 Rechnen. Im Buddhismus ist eine Höchstentwicklung getrieben worden im Bereich der Philosophie. Beide Religionen sind wahrscheinlich unter den Religionen dieser Welt im Moment jene, die am meisten Bildung und intellektuelle Herausforderung für ihre Mitglieder darstellen. Die Studienzeiten des Hinduismus sind wahnhaft, also die haben locker mal Studien von 15 Jahren und aber welche, wo es 6 Tage in der Woche, 8 Stunden am Tag lernst, 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 lernst. Im Hinduismus, im Buddhismus haben wir Studienzeiten von 40 Jahren, dann ist der mal fertig und das heißt aber nicht, der geht dabei dauernd auf die Party, sondern das heißt, er lernt seine 12 Stunden pro Tag. Ich hoffe Ihnen damit einen ganz kurzen Einblick in diese beiden Sonderformen zu geben, die sich schlussendlich noch immer, deswegen eben diese langen Studienzeiten, die total intellektuelle Herausforderung, noch immer damit beschäftigen, mit einer Geschichte, die heute vor 3000, 3500 Jahren passiert ist, einer Religionsmischung und der Notwendigkeit, einen primitiven Glauben so zu begründen, dass er im Rahmen der persönlichen Weiterentwicklung zum linearen Denken überhaupt haltbar ist. Ja, und meine Lieben, wir merken uns eines, in beiden Religionen funktioniert Wiedergeburt auf jeden Fall nicht so und Reinkarnation schon gar nicht so, dass man in der Gegend rumhupft und erklärt, dass man früher mal irgendwer ganz toller war, der von ganz vielen ganz Bösen irgendwie verbrannt, gefoltert, sonst irgendwas wurde. Wir sollten vielleicht, und das wäre mir schon wichtig, einmal verstehen, dass der Durchschnittsinder, der aufs Christentum blickt, wirklich nicht einmal mehr einen Lochkrampf kriegt, sondern einfach nur sagen wird, was sind denn das für faule und vollkommen ungebildete Typen? Und ich gebe Ihnen vielleicht einmal die Bitte mit, darüber nachzudenken, ob ein solcher Inder nicht sogar recht hat. Einen gesegneten Samstagabend euch allen.